ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Herzlich willkommen zwischen Hamburg und Haiti, heute mit Philipp Abresch. Wir sind diesmal in Frankreich unterwegs und zwar in zwei Städten, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, zum Beispiel für ein verlängertes Wochenende, sollte man aber. Es geht heute um Nantes und Lyon, zwei wunderbare Städte in Frankreich. Meine Kollegin Sabine Löbrig war dort und ist jetzt mit ihren frischen Eindrücken bei mir im Studio. Hi Sabine.
Hallo.
Tja, Frankreich-Fans gibt's ja hierzulande viele und du hast dich auch schon bei uns als solche geoutet, stimmt's?
Ja, genau. Ich bin absoluter Frankreich-Fan und eigentlich auch regelmäßig im Land unterwegs. Meistens dort, wo man eher viel Landschaft und weniger Menschen hat. Aber dieses Mal wollte ich sehr gern mir zwei Städte genauer anschauen. Zwei sehr dynamische Metropolen in Frankreich. Und zwar zum einen Nantes. Das ist die sechstgrößte Stadt in Frankreich. Und zwar ganz im Westen des Landes, rund 50 Kilometer vor der Atlantikküste. Und als Kontrastprogramm habe ich mir dann Lyon ausgesucht. Lyon an den Flüssen Rhône und Saône gelegen und die Hauptstadt der Region Auvergne-Rhône-Alpes.
Ah, klingt super. Aber warum gerade diese Kombi Nantes und Lyon? Was hat dich dorthin gezogen?
Ja, also wie gesagt, zwei sehr dynamische Städte und zwei Städte, die eine sehr wechselvolle Geschichte haben. Diese Geschichte hat jeweils das Stadtbild dann auch ordentlich geprägt. In Nantes zum Beispiel die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg. 1943 hatten nämlich die Alliierten Bombenangriffe geflogen, um Stützpunkte der Deutschen in der Nähe zu zerstören. Tja, und dabei wurden natürlich Teile der Stadt Nantes zerstört, die Lücken später wieder aufgefüllt. Und auf den ehemaligen Industriegeländen in Nantes entstehen gerade ganz neue Stadtviertel. Also man merkt schon, das ist wie so ein Mosaik, dieses Stadtbild. Und dann wirklich Kontrastprogramm in Lyon, in der Altstadt, im Vieux Lyon. Das ist das Viertel oder eigentlich die Viertel, es sind mehrere, am Ufer der Saône. Diese drei Viertel am Ufer der Saône, die machen nämlich einen großen Teil des Gebiets aus, das von der UNESCO 1998 zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Und zwar wegen der sehr gut erhaltenen historischen Bebauung aus der Renaissance.
Wow, klingt schön. Du hast gerade gesagt, Kontrastprogramm. Nimm uns mal mit in die Straßen dieser Städte. Wie zeigt sich dieses Kontrastprogramm vor allem?
Also das Kontrastprogramm zwischen den beiden Städten, das habe ich ja schon so kurz skizziert, mit ihrer doch sehr unterschiedlichen Geschichte, auch mit dem historischen Erbe, das die haben. Nantes war ja wirklich über lange Zeit industriell geprägt an der Loire, die sowohl als breites Band eigentlich durch die Stadt fließt. Da haben sich Werften, also schon seit dem Mittelalter eigentlich Werften angesiedelt und diese Industrie ist immer wichtiger geworden, gerade im 19. und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Tja, und dann gab es irgendwann Ende des 20. Jahrhunderts den Zusammenbruch und da gab es ganz viele Brachflächen, auch in der Innenstadt eigentlich. Und man hat dann langsam begonnen zu überlegen, was man mit diesen Flächen machen kann und ist jetzt dabei, neue Stadtviertel entstehen zu lassen und sich auch ein neues Image zu verpassen. Historisches Erbe ganz anders in Lyon, die Seidenindustrie, die hat über Jahrhunderte hinweg eine sehr wichtige Rolle für die Stadt gespielt und auch für viel Wohlstand gesorgt. Und dann gibt's natürlich auch noch die Filmgeschichte. Schließlich haben die Brüder Lumière hier ihren ersten Film entwickelt.
Wir reisen jetzt mit dir erstmal nach Nantes. Du hast schon gesagt, 50 Kilometer vor der Atlantikküste, ne? Also es ist kein Strand zu erwarten in unmittelbarer Nähe.
Naja, 50 Kilometer, so weit ist das ja auch nicht. Es gibt übrigens auch ganz tolle Radwege, auf denen man Richtung Küste fahren kann und dann direkt am Atlantik ist und im Grunde genommen da auch wieder Kontrastprogramm hat zwischen der Stadt Nantes und der Küste. Und Nantes insgesamt ist auch wirklich eine sehr grüne Stadt. Also da kann man sehr schön durch Parks, durch den Botanischen Garten laufen, auch an der Loire entlang. Nantes hat sehr viel Geschichte. Früher lebten hier die Gallier, dann kamen die Römer und schließlich spielte die Stadt auch eine wichtige Rolle im Herzogtum der Bretagne. Aus dieser Zeit ist übrigens das tolle Schloss erhalten, das Château des Ducs de Bretagne.
Ja, zwischen Hamburg und Haiti, heute in Frankreich und unter anderem zu Besuch im westfranzösischen Nantes. Und dorthin nimmt uns Sabine Löbrig jetzt mit auf die Spuren eines berühmten Schriftstellers.
An die 100 Stufen führen von der Straße am Loire-Ufer im Stadtviertel Chantenay hinauf zu dem Weißen Haus mit seinem markanten Turm, den Bogenfenstern und den roten Backsteinornamenten in der Fassade. Und hat man ein schummriges Entree durchquert, dann ist man mitten im Reich von Jules Verne, dem wohl berühmtesten Sohn der Stadt Nantes.
Unsere Dauerausstellung gliedert sich in zwei Bereiche. Zum einen geht es um die verschiedenen Etappen im Leben Jules Vernes. Zum anderen um sein Werk, um den Prozess des Schreibens, um die Themen, die ihn interessierten. Aber auch darum, welche Rolle seine Romane und Erzählungen heute spielen.
Erklärt Kuratorin Emmanuelle Grünwald und zeigt auf eine Vitrine, in der Romane aus dem Zyklus der Voyage extraordinaire, der außergewöhnlichen Reisen, zu sehen sind. Die Originalausgaben, beispielsweise von 5 Wochen im Ballon aus dem späten 19. Jahrhundert, sind in farbenprächtige Einbände gefasst, haben aufwendige Illustrationen. Nicht weit vom heutigen Museum wurde Jules Verne 1828 in Chantenay geboren, zu einer Zeit, als sich am Ufer der Loire Werft an Werft reihte. Weiter oberhalb wohnten Reeder, Ingenieure und Industrielle. Diese pulsierende Atmosphäre in der geschäftigen Hafenstadt Nantes habe den jungen Verne mit Sicherheit inspiriert, sagt Emmanuelle Grünwald.
Man muss sich eine dynamische Stadt vorstellen. Segelschiffe brachen von hier in alle Ecken der Welt auf. Und diese Viertel hier waren zwar noch ein wenig ländlich, änderten sich aber gerade enorm. Die Industrialisierung hielt Einzug. Am Ufer der Loire entstanden Werkstätten und Fabrikhallen, in denen beispielsweise Dampfmaschinen auch für den Antrieb von Schiffen konstruiert und hergestellt wurden. Man sagt ja immer, dass Jules Verne hier in Nantes in seiner Jugend vieles erlebte, das er später als Motiv in einem seiner Romane aufgriff. Und ja, das kann man sich sehr gut vorstellen.
Im Musée Jules Verne wird die Geschichte eines der berühmtesten Schriftsteller seiner Zeit erzählt, mit seinen Büchern und mit Gegenständen aus seinem Besitz, wie seinem Reisekoffer. Noch ist der Platz in dem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert begrenzt. Das soll sich in ein paar Jahren ändern. Geplant ist ein neues, weitaus größeres Museum zu Jules Verne und der Welt des Imaginären in einem alten Industriedenkmal am Ufer der Loire. Nur wenige Meter vom Museum entfernt taucht man in eine andere Welt ein. Eine leiterartige Metalltreppe steigt man in einen Park hinunter, den Jardin Extraordinaire. Hier gibt es steile Felswände mit einem Kletterparcours, flache Wasserbecken zum Planschen und einen Wasserfall inmitten tropischer Vegetation, der ein klein wenig an die geheimnisvolle Insel aus dem gleichnamigen Jules Verne-Roman erinnert. Zusammen mit einem Kollegen sieht hier Monsieur Noël nach dem Rechten.
Man muss wissen, dass das Gelände hier früher ein Steinbruch war, bis die Stadt beschloss, das Areal zu kaufen und es in einen Park umzuwandeln. Das Viertel Chantenay war bis vor kurzem ein Arbeiterviertel, das teilweise in nicht besonders gutem Zustand war. Der Park trägt dazu bei, die ganze Gegend aufzuwerten. Gut, dass das nun passiert.
Eigentlich sollte der neu angelegte Park auch die Heimat für ein außergewöhnliches Kunstwerk werden. Den Arbre aux Serons, den Baum der Reiher. Eine riesige, begehbare Installation mit mechanisch bewegten Tieren aus der Werkstatt der Machine de Lille auf der Île de Nantes. Doch rasant gestiegene Materialkosten haben das Projekt erst einmal ausgebremst. Mit der Fähre, die in Nantes zum öffentlichen Nahverkehr gehört, geht es in rund 10 Minuten zum Hangar de Banane, dem früheren Reifungslager für Bananen auf der Île de Nantes. Einer von vielen Orten auf der 5 Kilometer langen Insel in der Loire, die für die neue Identität der Stadt stehen. Denn nach dem Zusammenbruch der Werften und der Industrien habe Krisenstimmung geherrscht, sagt Autor und Stadtführer Timothée Desmeyères.
Eine wirtschaftliche Krise mit einer großen Arbeitslosigkeit nach der Stilllegung der Werft. Auch eine soziale Krise. Damals gab es sehr viele Demos. Die Arbeiter von der Schiffswerft waren sehr unzufrieden und wollten wirklich so ihre Arbeiten verteidigen. Und es gab auch damals sehr viele Demos in der Stadt und auch eine Identitätskrise.
Die Antwort der Politik lautete Kultur und Kunst. Das Projekt Le Voyage à Nantes wurde ins Leben gerufen. Bei dem nun seit Jahren regionale und internationale Künstler die Stadt im Sommer in eine bunte Freiluftgalerie verwandeln. Einer grünen Linie auf dem Boden folgt man von Kunstwerk zu Kunstwerk. Auch auf der Ile de Nantes. Vorbei an einem Gemeinschaftsgarten geht es hier zu einem Mondkrater, auf dem man mit Mini-Trampolins einen kurzen Moment der Schwerkraft entflieht. Weiter läuft man unter dem riesigen gelben Kran aus der industriellen Vergangenheit der Insel hindurch, vorbei an Cafés bis hin zur Halle der Machine de Lille. Hier erwachen fantastische Tierwesen zum Leben. Gerade ist in der Halle, die an ein großes Gewächshaus erinnert, eine Kindergartengruppe zu Besuch. Die Kinder bestaunen eine riesige Metallraupe, die sich durch Hydraulik angetrieben ruckweise fortbewegt. Und auch ein Kolibri mit langem Schnabel und flatternden Flügeln hat es ihnen merklich angetan. In einem Nebenraum hängen zwischen exotischen Pflanzen Zeichnungen vielleicht zukünftiger Maschinentiere aus der Werkstatt des Künstlers François de la Rosière, erklärt Elora, die für das Pädagogikprogramm zuständig ist.
Wir präsentieren momentan in unserer Halle einzelne Teile eines großen Projekts namens Arbre aux Orangs, der Baum der Reiher. Die Gründer unserer Kompanie, François de la Rosière und Pierre Orefice, träumen davon, eines Tages einen riesigen, begehbaren Baum zu bauen. 35 Meter hoch, mit einem Kronendurchmesser von 55 Metern. Und in den Ästen sollen etwa 30 mechanische Tiere zu finden sein. Zurzeit haben wir hier in unserer Galerie 10 bis 15 Tiere. Wir haben also noch jede Menge Arbeit vor uns. So soll es zum Beispiel ein Faultier geben, das es sich an einem Ast gemütlich macht. Ein Chamäleon, das eine Fliege fängt. Und eine riesige Spinne, die sich hoch und hinunter lässt. Und natürlich zwei Reiher, unter deren Flügeln Besucher einen kurzen Rundflug machen können.
Ob alles einmal umgesetzt werden kann, ist noch unklar, schon allein aus Kostengründen. Doch nach dem Erfolg des riesigen Elefanten, der auf der Ile de Nantes seit 2007 regelmäßig mit Passagieren auf dem Rücken unterwegs ist, haben Tiere aus dem Atelier der Machine de Lille ihren Weg auch in andere französische Städte gefunden. Eine ähnliche Halle mit Maschinentieren gibt es jetzt beispielsweise in Toulouse und durch Calais wandern ein Drache und seit neuestem auch ein riesiger Varan.
Sabine Löbrig war in Nantes. Sabine, du hast gerade von der neuen Identität der Stadt, der Verwandlung nach der Industriekrise zur Kulturstadt gesprochen. Ist das vor allem auf der Ile de Nantes spürbar oder auch in anderen Stadtteilen?
Also ich würde sagen, das ist in der gesamten Stadt zu spüren. Die macht einen sehr dynamischen Eindruck. Es gibt viele Baustellen. Man hat das Gefühl, ça bouge, wie die Franzosen sagen. Und durch die Stadt zieht sich auch eine grüne Linie, die habe ich ja schon erwähnt. Das ist ein Parcours, auf dem man unter anderem wichtige Sehenswürdigkeiten sehen kann, aber bei dem man auch immer wieder auf Kunstwerke trifft und die sind im Rahmen des Projekts Voyage à Nantes entstanden. Also ein Beispiel, es gibt einen Brunnen auf dem Place Royale, das ist ein sehr großer Platz in der Innenstadt und diesen Sommer war der mit Skulpturen verziert, die real existierende Menschen aus dem Alltag von Nantes darstellten. Also wirklich der Mitarbeiter der Müllabfuhr, die Postboten, alles dabei, Menschen, die man wirklich also auch von der Physiognomie wiedererkennen konnte. Eine ganz witzige Idee. Und solchen Kunstwerken begegnet man in der ganzen Stadt. Daneben gibt es aber auch kleine versteckte Kunstwerke, wie einen Dschungel aus Topfpflanzen in einem Hinterhof.
Als Kunst- und Kulturstadt ist Nantes wieder aufgeblüht. Was zeichnet Nantes denn eigentlich noch aus?
Ja, also das Grüne haben wir schon erwähnt, das Dynamische, das Nachhaltige auch. Denn zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr spielt eine wichtige Rolle. Da werden gerade neue Tramlinien gebaut. Also man ist sehr darauf bedacht, die Autos doch so langsam aus der Innenstadt rauszudrängen, die Menschen mehr dazu zu bewegen, mit ÖPNV unterwegs zu sein und mit dem Fahrrad. Denn es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Radtrassen, die durch die Stadt führen und auch darüber hinaus. Also man kann bis in die Bretagne auf dem Rad fahren von Nantes aus. Und man muss wirklich sagen, es sind viele Radfahrer unterwegs in Nantes. Und das wäre ja eigentlich vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen in einer französischen Großstadt.
Mhm. Viel Kultur, viel Bewegung. Und mir fällt auf, wir haben noch gar nicht übers Kulinarische gesprochen. gesprochen. Dabei gehört das hier eigentlich untrennbar zu jeder Frankreich-Reise. Sabine, was kommt auf die Teller in Nantes? Wie sieht's da aus?
Ja, also man muss schon der Fairness halber sagen, wir sprechen ja auch später noch über Lyon und da kann Nantes vielleicht nicht so ganz mithalten. Aber Nantes hat auch ordentlich aufgeholt in den letzten Jahren. Natürlich gibt's auch ein paar Restaurants mit Sternen, aber es gibt auch diese traditionellen Brasserien. Da gibt's natürlich viele Meeresfrüchte. Man ist ja schließlich nahe am Atlantik. Oder auch so traditionelle Gerichte wie Stockfisch mit Kartoffeln. Und es gibt ein ganz besonderes Dessert in Nantes, sehr zu empfehlen, einen Gâteau Nantais. Da sind viel Mandeln drin und meistens auch ein bisschen Rum.
Ja, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, französische Küche. Wenn Ihnen das auch so geht, dann kommt hier noch ein Podcast-Tipp, bevor wir gleich weiter über Lyon sprechen. Denn auch die Kollegen vom Podcast Alles in Butter sprechen in einer neuen Folge über die Küche Frankreichs. Helmut Gothe ist ins Périgord gereist, auf der Spur der Enten und Gänse und der schwarzen Trüffel. Und Helmut Gothe hat auch einen schottischen Schriftsteller dort getroffen, Krimi-Autor Martin Walker, Kommissar Bruno, kennt man vielleicht. Alles in Butter, der Podcast für Genießer, diesmal im Périgord. Ganz tolle Empfehlung, überall, wo ihr Podcast hört, ARD Audiothek zum Beispiel. Tja, aber wir sind zwar auch in Frankreich, aber ein bisschen woanders. Sabine, stimmt's? Wir reisen mit dir jetzt weiter von Nantes nach Lyon. Immerhin gut 700 Kilometer die Reise nach Lyon. Was ist da am günstigsten? Was ist am einfachsten? Was am nachhaltigsten?
Ja, also ich würde sagen, am nachhaltigsten ist tatsächlich die Reise mit der Bahn. Das habe ich auch so gemacht. 5 Stunden mit Umsteigen. Man fährt ein bisschen mit dem Regionalzug, steigt dann in Le Mans um in den TGV und ab da geht's dann rasend schnell runter nach Lyon. Also wirklich sehr zu empfehlen, zumal man steigt ja im Stadtzentrum wieder aus, kann dort direkt weiter mit Bus oder U-Bahn fahren. Der öffentliche Nahverkehr auch in Lyon sehr gut ausgebaut. Und es gibt auch einen sogenannten City Pass. Da kann man den öffentlichen Nahverkehr nutzen und es gibt außerdem auch noch ermäßigte Eintritte an vielen Orten.
Und du nimmst uns jetzt erst einmal mit in die Altstadt, die seit einigen Jahren zum UNESCO-Welterbe zählt.
Alle Viertelstunde bildet sich eine kleine Menschentraube vor der Horloge Charvet, der großen Uhr aus dem 19. Jahrhundert in Lyons Altstadt. Denn dann haben die hölzernen Handpuppenfiguren ihren Auftritt. Allen voran Guignol und Navron. Sie schlagen auf einer großen Glocke die jeweilige Uhrzeit. Zwei Figuren, die untrennbar zu Lyon gehören, sagt Stadtführerin Emmeline. Die Charaktere waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts von einem arbeitslosen Seidenweber erfunden worden, der sich zwischenzeitlich als Zahnarzt betätigte und mit Puppenspiel Kunden anlocken wollte.
Dans un premier temps créé Niafron.
Er hat sich zuerst den Charakter Nianfranc ausgedacht. Das ist die Figur rechts. Und später den Guignol. Der stellt einen Lyonnaiser Seidenweber dar, einen sogenannten Canu. Sein bester Freund ist Nianfranc. Der spricht im Patois, im Dialekt der Region. Er ist Schuster, meist schlecht rasiert und mit einer roten Nase. Den Kindern sagt man in Vorstellungen, er hätte die rote Nase, weil es so kalt in Lyon ist. Aber wenn man sich die Figur genau anschaut, sieht man, dass er in seiner Hand ein Weinglas hält.
Schnell ist das kurze Schauspiel an der Horloge vorbei. Es geht weiter auf Kopfsteinpflaster durch die schmalen Straßen des Viertels Saint-Jean. Zusammen mit Saint-Paul und Saint-Georges bildet es den größten erhaltenen Renaissance-Stadtteil weltweit nach Venedig. Kein Wunder, dass sich hier Touristengruppen aus aller Welt an den überwiegend schmalen, aber hohen Häusern mit ihren Fassaden in rot-braun, Ocker- und Pastelltönen vorbeischieben. Emmeline lotst mich in einen Hauseingang. Wir laufen durch eine sogenannte Traboule, von denen es in Lyon ursprünglich um die 500 gab. Schmale Durchgänge, um schnell von Straße zu Straße zu gelangen.
Traboule, das leitet sich ursprünglich von dem lateinischen Wort transambulare ab. Trans, das heißt hindurch, und ambulare ist mit laufen zu übersetzen, also durch das Gebäude hindurchlaufen. Traboules gibt es so nur in Lyon. Dieser Begriff ist hier erfunden worden und woanders, also zum Beispiel in Paris oder Nantes, kennt man das Wort nicht.
Durch die Traboul geht es zunächst in Innenhöfe, die manch Unerwartetes bergen. Kleine Brunnen, aufwendig verzierte Balustraden oder runde Türme aus dem 16. Jahrhundert, wie der sogenannte Tour Rose. Der sollte in erster Linie auf den Einfluss der Besitzer der Maison du Crible hinweisen. Denn zu diesem Zeitpunkt begann sich die Seidenweberei in Lyon zu etablieren. 1536 hatte der französische König François Ier der Stadt dazu die Rechte verliehen und italienische Weber angeworben.
Er war ein König der Renaissance, ließ prächtige Schlösser an der Loire bauen, liebte es, sich in Seide zu kleiden. Allerdings waren damals die wichtigsten Seidenproduzenten in Italien, wie überhaupt das ganze Know-how für die Herstellung. Und Frankreich befand sich mit Italien im Krieg. Daher bestimmte François per königlichem Edikt, dass in Lyon das Zentrum der Seidenproduktion für Frankreich aufgebaut werden sollte. Und man ließ dazu Seidenweber aus Italien kommen. Schließlich waren das diejenigen, die sich mit dem Handwerk bestens auskannten.
Im Laufe der nächsten Jahrzehnte sollte sich Lyon zu einem der Zentren der Seidenindustrie in Europa entwickeln. Weitere verwandte Handwerke siedelten sich an, die Wirtschaft boomte. Und in den Vierteln Saint-Jean, Saint-Paul und Saint-Georges lebten immer mehr Menschen auf relativ engem Raum. Heute sind die meisten Häuser in der UNESCO-geschützten Altstadt gut restauriert. Cafés, Restaurants und Galerien reihen sich dicht an dicht. So auch die von Marie-Hélène und Cécile. Die beiden haben lange in der Seidenindustrie gearbeitet. Jetzt geben sie in Zusammenarbeit mit Künstlern aus der Region Seidentücher und Schals in limitierter Auflage heraus.
Wir hatten einfach keine Lust mehr, in diesem Rhythmus von 2 Kollektionen pro Jahr zu arbeiten, mit Trends, die man aufgreifen musste, von Leopardenmuster bis hin zu grafischem Design. Das alles wollten wir nicht mehr. Stattdessen ging es uns darum, die Geschichte der Seidentradition in Lyon etwas anders zu erzählen. Und das beginnt bei uns jedes Mal mit einer kleinen Kunstausstellung.
In der Galerie von Marie-Hélène und Cécile im Vieux Lyon gibt es jetzt zeitgenössische Kunst und auf dieser Grundlage entworfene hochwertige Textilien, verknüpft mit reichlich Geschichte und Geschichten rund um Lyons Seidenproduktion. Wenige Schritte, dann ist man an der Talstation für die Standseilbahn angelangt, die hinauf auf die Colline de la Fourvière führt. 2 Minuten braucht der rot-hellbraun gestrichene Wagen, bis er auf 318 Metern Höhe hochgezuckelt ist. Hier, im Windschatten der mächtigen Basilika Notre-Dame de Fourvière, bietet sich bei schönem Wetter ein fantastischer Blick über ganz Lyon.
Ein Streifzug zu den Anfängen Lyons und in die Renaissanceviertel. Sabine Löbrig ist bei uns. Wir haben ja gerade von oben mit dir auf die drittgrößte Stadt Frankreichs geschaut. Wie hat sich die Stadt im Laufe der Jahrhunderte eigentlich entwickelt bzw. ausgedehnt?
Ja, also von oben kann man das sehr schön sehen, dass es im Grunde genommen immer weiter in östlicher Richtung und auch ein bisschen Richtung Süden ging. Und zwar hängt das auch mit einem ganz großen Landgewinnungsprojekt zusammen aus dem 18. Jahrhundert. Dieser Zusammenfluss von Rhône und Saône, der war nämlich früher weiter nördlich, ein wesentliches Stück. Und dann gab es einen Monsieur Perrache im 18. Jahrhundert, der einen Plan entwickelt hat, um diese kleinen Inseln, die in der Rhône lagen, und diese Sumpfgebiete trocken zu legen und daraus eine Landmasse zu gewinnen. Das hat dann rund 70 Jahre gedauert, dann haben sie es auch geschafft. Und diese Halbinsel Presqu'île zwischen den beiden Flüssen, die ist inzwischen fast 5 Kilometer lang, da hat man bis in die 1960er Jahre hinein im Süden im Grunde genommen vieles hingeschoben, was man nicht so gern in der Innenstadt haben wollte. Zum Beispiel Schlachthöfe, Fabriken, auch ein Gefängnis. Aber in den letzten Jahren hat sich da auch enorm viel getan und da ist ein ganz neues, sehr spannendes Stadtviertel mit toller Architektur entstanden.
Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch sehr charmante und schöne Ecken.
Ja, das ist natürlich das Lyon des 18. und 19. Jahrhunderts, was wirklich schön ist mit der Place Bellecour. Das ist Europas größter Platz. In der Mitte thront Ludwig XIV. Auf seinem Pferd. Und in der Ecke gibt es dann noch eine Skulptur des Schriftstellers de Saint-Exupéry mit seinem kleinen Prinzen. Der kam nämlich hier in der Nähe zur Welt. Ja, und dieser Platz, da finden regelmäßig große Veranstaltungen statt. Und von hier aus gehen auch die großen Einkaufsstraßen los. los. Man kann nämlich in Lyon sehr gut einkaufen und viel Geld ausgeben.
Erst einkaufen und dann schwelgen über die Gastronomie müssen wir unbedingt noch sprechen, denn schließlich gilt Lyon ja auch als Welthauptstadt der Gastronomie, wegen seiner Sterneküche, wie der von Paul Bocuse, dem Wegbereiter der Nouvelle Cuisine. Aber nicht nur, richtig?
Nein, nicht nur, natürlich. Bocuse, das ist der Name, der sich durch ganz Lyon, durch die Gastroszene zieht. Und es gibt zum Beispiel die Halle de Lyon Paul Bocuse. Das sind so ganz exklusive und tolle Markthallen mit ausgewählten Händlern, die wirklich Produkte auf höchstem Niveau verkaufen. Also da werden die Sterneköche wahrscheinlich auch einkaufen gehen, kann man sich gut vorstellen. Man kann natürlich aber auch auf wesentlich günstigerem Niveau speisen, zum Beispiel in den Bouchon. Das sind die typischen Lyonnaiser Gasthäuser.
Was kriege ich denn da? Was steht auf der Speisekarte?
Tja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für Vegetarier könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden, weil die meisten Gerichte sind doch sehr fleischlastig. Ich habe aber mir dann doch dort einen Lyoner Salat, einen Blattsalat servieren lassen, ohne den warmen Räucherspeck, der eigentlich dazu gehört. Ansonsten gibt es zum Beispiel Hechtklößchen oder es gibt auch Andouillette, das ist eine würzige Wurst aus Kalbsinnereien. Also wahrscheinlich nicht unbedingt jedermanns oder jeder Frau Sache.
Und vor allem kein Essen für Kalorienzähler. Höchste Zeit, dass wir uns wieder auf den Weg machen und ein paar Kalorien ablaufen. Wohin nimmst du uns mit?
Ja, wir wollen jetzt hinauf wieder auf einen Hügel und zwar auf den zweiten Hügel von Lyon ins Viertel Croix-Rousse. Und da schauen wir uns an, wie früher die Seidenweber gelebt und gearbeitet haben. Jeden Tag außer Montag findet im Zentrum des Viertels Croix-Rousse ein großer Markt statt. Produzenten und Bauern aus der Region bieten dabei frisches Gemüse und Obst, würzige Wurst und Käse und leuchtend bunte Blumen an. Das ist ein Fest für alle Sinne. Nur wenige Meter vom trubeligen Markt entfernt taucht man in das einstige Quartier der Seidenweber ein. Mit 5- oder 6-stöckigen Gebäuden aus dem frühen 19. Jahrhundert, in denen Wohnungen und Ateliers untergebracht waren. 1805 hatte Joseph-Marie Jacquard einen mechanischen Webstuhl entwickelt, der nach ihm benannt wurde und der über Lochkarten programmiert wurde, die von oben in die Maschine eingeführt wurden. Die Ateliers brauchten nun eine Deckenhöhe von rund 4 Metern. Wie solch ein mechanischer Webstuhl funktioniert und welch aufwendigen Muster damit hergestellt wurden, das zeigen Alix und ihre Kolleginnen im Museum der Seidenweber Maison de Canut. Alix arbeitet an einem aufwendigen floralen Muster, einem Seidenstoff für Möbelstücke. Solche und ähnliche sehr hochwertige Seiden mit komplizierten Mustern wurden im 19. Jahrhundert in Croix-Rousse in Dutzenden Werkstätten hergestellt. Das Klackern der Webstühle sorgte für einen lauten Klangteppich. Doch die Arbeitsbedingungen der Weber waren schlecht, auch weil sie zuarbeitende Gewerke aus eigener Tasche bezahlen mussten und ihren Lohn erst nach Abgabe des fertig gewebten Stoffs bekamen, erklärt Gästeführerin Veronique Detombe.
Sie haben schon immer Geld ausgeben müssen, bevor sie welches verdient haben, bevor sie beginnen konnten zu weben. Die Seiden, die man in Lyon webte, waren von hoher Qualität. Es waren sehr komplizierte Muster. Da schaffte man vielleicht 10 cm am Tag. Nehmen wir mal an, ich hätte 30 cm am Tag weben können. Bei einer Stofflänge von 30 Metern hätte die Arbeitszeit 100 Tage betragen. Sonntags wurde nicht gearbeitet. Das bedeutete, man konnte die fertige Ware nach 3 Monaten liefern und wurde auch dann erst bezahlt.
Die Seidenweber, die Canut von Lyon, wehrten sich mehrmals gegen die schweren Arbeitsbedingungen. Es gab Aufstände, die vom Militär niedergeschlagen wurden. Später wurden aus den kleinen Manufakturen größere Fabriken. Doch seit der Krise der Textilindustrie in den 1980er Jahren ist in Lyon nur noch ein kleiner Teil der traditionellen Betriebe erhalten. Manche, wie die Soirée Brochier, haben sich spezialisiert und produzieren unter anderem auch technische Fasern für Luft- und Raumfahrt, erklärt Kunststickerin Lucy.
Ich finde es unglaublich, dass sie mit dieser traditionellen Handwerkstechnik etwas ganz Neues geschaffen haben. Ihnen ist es gelungen, Fasern herzustellen, aus denen man hitzebeständige Textilien machen kann. Sie halten auch starke Reibung, zum Beispiel durch hohe Geschwindigkeit, aus. So entsteht aus etwas Traditionellem etwas ganz Modernes.
Kontrastprogramm am Abend. Im großen Auditorium des Kongresszentrums, etwas außerhalb der Innenstadt, wird vor 5000 Gästen der Prix Lumière im Rahmen des gleichnamigen Festivals verliehen. Dieses Jahr geht er an den US-Regisseur Michael Mann, bekannt unter anderem für Blockbuster wie Heat, Public Enemies und auch für die ikonische Serie Miami Vice. Die Gala-Veranstaltung ist aber nur ein Mosaikstein des viertägigen Festivals, das sich gleichermaßen als Hommage an Kinoklassiker, aber auch als Plattform für Neuentdeckungen versteht. Und im Gegensatz zu den großen Festivalschwestern von Cannes und Venedig in erster Linie fürs filmbegeisterte Publikum gedacht ist, sagt Denis Reviron vom Institut Lumière am Rande der Preisverleihung.
Wir sind eher ein Festival der Kinogeschichte. Bei uns gibt es keinen Wettbewerb. Außerdem verstehen wir uns als Publikumsfestival. Darin ähneln wir der Berlinale und unterscheiden uns von den Festivals in Venedig und Cannes. Wir bauen jedes Mal ein kleines Festivaldorf am Musée Lumière in Montplaisir auf und dort gibt es eine ganze Reihe von Vorträgen rund um das Filmprogramm.
Organisiert wird das Festival vom Institut Lumière, das seit 1982 in Lyons Stadtviertel Montplaisir residiert, an historischem Ort. Die Villa von 1899, in der heute das Musée Lumière untergebracht ist, wurde vom Vater der Lumière-Brüder Louis und Auguste erbaut. Und gleich nebenan lag die Fabrik, in der die Lumières fotografische Platten produzieren ließen. Hier entstand auch 1895 der erste Kurzfilm der Lumière-Brüder. Dabei sieht man, wie Arbeiterinnen und Arbeiter zum Feierabend aus dem Werkstor herausströmen. Ein Hund läuft zwischen den Menschen hindurch.
In den folgenden Jahren ließen die Brüder Lumière von Mitarbeitern, die in der ganzen Welt unterwegs waren, rund 1500 kurze Filme drehen und nach Frankreich bringen. Da ging es um Szenen aus dem Alltag, beispielsweise in China, in Japan, in den damaligen französischen Kolonien. Und diese Kurzfilme trugen dazu bei, dass man sich im Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine ganz gute Vorstellung davon machen konnte, wie es in anderen Teilen der Welt aussah.
Einige dieser Kurzfilme kann man heute im Musée Lumière bewundern. Ebenso den Kinematographen, historische Werbung für Filmvorführungen und Fototechnik aus dem endenden 19. Jahrhundert. Und während das Team vom Institut Lumière bereits mit der Vorbereitung der Festivalausgabe 2026 beschäftigt ist, können sich Kinofans das ganze Jahr über in der Rue de Premier Film, der Straße des ersten Films, auf eine kleine Zeitreise begeben.
Filmgeschichte, Seidenweberei und Gastronomie. Sabine Löbrig, wir haben mit dir ja einen schönen Rundumschlag in Lyon gemacht. Haben wir noch was vergessen?
Naja, Lyon hat natürlich noch viel mehr zu bieten, das ist klar. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, beim nächsten Besuch, der kommt bestimmt, ins Confluence-Viertel zu gehen. Das ist dieses ganz neue Viertel mit der ganz modernen Architektur. Und ich möchte mir auch gern mal das Museum zur Geschichte der Résistance anschauen. Gehört ja auch zur Geschichte Lyons.
Gehört zur Geschichte. Nun hast du innerhalb einer Woche zwei französische Großstädte erkundet, Nantes und Lyon. War das eine gute Kombi, würdest du sagen? Ja, kann ich weiterempfehlen?
Also richtig als Reiseempfehlung würde ich eigentlich sagen, die Städte natürlich besuchen, aber vielleicht einzeln besuchen und die Region ein bisschen einzubeziehen, denn es lohnt sich durchaus. Wie gesagt, von Nantes ist man relativ schnell am Atlantik und von Lyon aus kann man zum Beispiel ins Beaujolais reisen, eine richtige Landpartie machen, zu kleinen, charmanten Dörfern, aber natürlich auch in die Weinanbaugebiete.
Darüber sprechen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank, Sabine Löbrig, fürs Teilen deiner Reiseerlebnisse. Das war Zwischen Hamburg und Haiti. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Alexander Gerhardt, Emilian Grimm und ich, Philipp Abrech.
Ein Podcast von NDR Info.